Single Trails und Single Malt, euer Podcast für Lach- und Sachgeschichten rund um die Bikeszene mit Tobi und Jasper.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Single Trails und Single Malt. Vor zwei Wochen haben Tobi und ich uns persönlich gegenüber gesessen. Jetzt trennen uns, ich glaube, knapp über 2.500 Kilometer. Ich sitze in meinem Campervan, Tobi sitzt mal wieder neben seinem lauten Pelletofen. Guten Morgen, Tobi.
guten Morgen. Ja, du hast auf alle Fälle heute den schöneren Spot zum Aufnehmen, wenn du noch da bist, wo du gestern was gepostet hast. Bin ich ein klein wenig neidisch. Genau, ich sitze hier in meinem Büro und weil wir so früh aufnehmen, wird wahrscheinlich gleich die Pelletsheizung die Pellets einsaugen. Und da möchte ich euch dann auch gerne alle dran teilhaben lassen.
Verständlich.
Genau, Jasper, wie geht's dir?
Mir geht's gut. Also persönlich gesprochen geht's mir gut. Ich habe eine gute Zeit. Ich habe tolle Videos hochgeladen. Ich habe die Ehre, mit ihren Podcast aufnehmen zu dürfen. Und ich freue mich, dass die Bike-Saison langsam losgeht, dass auch in Deutschland schon der ein oder andere Sonnenstrahl sich hat mal blicken lassen. Also persönlich gesehen geht es mir gut. Natürlich geht es, glaube ich, mir wie allen anderen da draußen so ein bisschen so ein Weltschmerz, generelles Unwohlsein über die Situation, die sich gerade abspielt. Und das beschattet so eine Reise natürlich. Unangefochten ist es schon auch immer wieder präsent. Von daher, ja, okay, würde ich sagen. Dir?
Ja, natürlich ähnlich. Wir haben uns ja vor dem Podcast Gedanken gemacht, inwieweit wir das Thema Ukraine-Konflikt ansprechen und sind eigentlich zu dem Schluss gekommen, dass wir auf der einen Seite natürlich weder informell noch sonst irgendwie gar nichts wirklich dazu beitragen können und auch so ein bisschen das Gefühl haben, dass ich möchte nicht sagen, nicht unsere Aufgabe ist, sondern
nein, wir wollen einfach halt so Good News verbreiten. Wir wollen einfach die Dreiviertelstunde Auszeit sein, bei der man vielleicht mal nicht nur an Todesopfer in der Ukraine denken muss oder Geflüchtete, die jetzt gerade ohne Hab und Gut dastehen.
Genau, und deshalb, du hast schon coole Sachen gemacht, um den Konflikt zu unterstützen, beziehungsweise die Folgen und die Ukrainer zu unterstützen. Ich habe persönlich auch einfach Privatsachen gemacht und damit soll es das eigentlich gewesen sein, jetzt mit dem, was wir darüber sprechen. Und genau, so sollte das eigentlich, so wollten wir das halten.
Daher geht's jetzt. Genau, ja. Wir wollten noch ein, zwei Tipps geben, was man vielleicht machen kann, weil viele Leute natürlich auch ein bisschen überfordert sein könnten mit den ganzen Optionen, die es gibt. Ich habe einen Freund, der tatsächlich persönlich an die Grenze gefahren ist, der Sven Skocibusi. Und wer ihn kennt, der wird ihn wahrscheinlich eher unter dem Namen Scoozy kennen. Und der ist tatsächlich persönlich an die Grenze gefahren, zusammen mit 4 Trucks, die Hilfsmittel abgeliefert haben. Und die Leute schwimmen in Hilfsgütern, in dem Ganzen, was wir rüberschicken. Und sie kriegen es nicht verteilt. Also wenn ihr Sachen schickt, dann, so wie man es bei Ewok, was du auch mir erzählt hast, Tobi, in der Story gesehen hat, die Kartons wirklich nur mit einem Zeug packen und auch so beschriften, dass man genau weiß, was drin ist, weil sie brauchen Unmengen an Arbeit, um alle Kartons aufzumachen und neu zu sortieren. Dementsprechend kauft lieber einen Karton mit Windeln oder Babyessen oder Protektoren. Es werden Protektoren gebraucht. So, und schreibt es dann da drauf und schickt den darüber als irgendwie von allem ein bisschen, weil das ist nur krasse Umsortierarbeit. Punkt Nummer 2, es gibt mittlerweile auch schon Menschen, die daraus Geld machen, traurigerweise. Das heißt, Leute, die da an der Grenze das Zeug abgreifen, so tun, als ob sie es verteilen würden und es dann aber irgendwie wieder verkaufen in solch spärlichen Situationen. Von daher auch da Obacht. Ich glaube, das, was am meisten auf uns zukommen wird, sind Flüchtlinge. Von daher, da vielleicht für diejenigen, die noch nicht ganz umgedacht haben, aber wir werden definitiv überhäuft werden mit Flüchtlingen aus der Ukraine. Und wir leben ja in einer großen WG. Wir haben gestern einen Call gehabt. Wir gehen jetzt dieses Formular mal durch und checken, ob wir da jemanden aufnehmen können und für wie lange, weil wir haben Platz, wir haben sozusagen 2 Gästezimmer und wir werden die zur Verfügung stellen, wenn es funktioniert. Und genauso kann man helfen als, als jemand am Bahnhof, der die Leute entgegennimmt und dann weiter organisiert und so weiter und so fort. Das sind deutlich bessere Hilfen oder plump Geld an Hilfsorganisationen schicken ist auch besser als wahrscheinlich noch Hilfsgüter rüber zu schicken, die dann wieder umgepackt werden müssen.
Aber genau das ist ja das, was du sagst. Es ist halt jetzt wichtig, was zu machen und wirklich mit anzupacken, zu gucken, zu hinterfragen, was kann man machen. Und da haben ja alle andere Möglichkeiten. Also selbst wenn man ein bisschen Geld spendet, ist das halt immer gut. Aber wirklich was zu machen. Und ich glaube, dass jetzt mittlerweile jeder mitbekommen hat, wie schlimm das da ist und dass die Hilfe nicht unbedingt mehr ist, einfach ein Foto zu posten, sondern wirklich zu schauen, was kann ich in meinem Bereich anstellen, um wirklich was zu machen. Weil aufmerksam machen ist natürlich schön und das ist natürlich auch irgendwo ein bisschen Hilfe, aber jetzt geht es wirklich darum anzufassen und was zu machen. Und deshalb auch nochmal von meiner Seite so ein bisschen das Ding, du hast ja deinen Kaffee verkauft und das Geld gespendet und hast halt alles gespendet und ich glaube, das ist eine Sache, wenn man was machen möchte und sich an so einer Aktion beteiligt, dann muss man darauf achten, dass man es eben so macht wie du, wo wirklich alles dann an die Leute geht, die es brauchen und nicht nur als Kaufanreiz hier die ersten zwei Produkte gehen, oder der Erlös von den ersten zwei Produkten gehen irgendwo hin und den Rest steckt man sich selber in die Tasche. Also da, wie du schon gesagt hast, es gibt Leute, die daraus Geld machen wollen und ich glaube, das sollte man auf gar keinen Fall unterstützen.
Exakt. Gut.
In diesem Sinne, das war's von dem Thema.
Gedanken gehen raus an die Ukraine und
auf alle Fälle.
Wir stehen euch bei, so gut es geht. Und jetzt starten wir mit unserem Podcast.
Jetzt Thema. Wieder zu dem üblichen Quatsch, den wir hier so reden.
Los geht's!
Wir haben uns tatsächlich Gedanken gemacht, es ist Anfang der Saison und du und ich bauen uns neue Räder auf. Und was macht man eigentlich, um das Rad vielleicht noch so ein bisschen über den Standard drüber zu pimpen? Es gibt ja ganz, ganz viele Sachen, die man da noch machen kann. Es gibt viele Sachen, die sind sinnvoll und es gibt auch viele Sachen, die sind nicht sinnvoll. Und wir wollten jetzt eigentlich mal über die Sachen sprechen, wie wir die Räder umbauen, Räder pimpen, dass es für uns das bestmöglichste Rad ergibt.
Der Tobi ist zum Beispiel großer Verfechter von Shockwiz.
Ja, genau. Aber ich bin auch großer Verfechter von ganz vielen anderen Sachen. Und da wollte ich mal so ein bisschen mit dir absprechen, was du denn so benutzt und ob du die Sachen auch sinnvoll findest. Genau.
Ich finde das geil. Sollen wir noch ganz kurz über unsere aktuellen Geschichten sprechen? Weil es kam schon auch als Feedback zurück, dass die Leute eigentlich gerne wissen würden, was in den letzten zwei Wochen bei uns passiert ist.
Na, sehr gerne doch.
Also, nicht, dass ich da jetzt da irgendwie der Doofi an sein möchte, um das jetzt wieder abzuhaken, aber ich glaube, es ist schon auch spannend, so was bei dir die letzten Wochen passiert ist. Wir haben uns ja zusammen im Finale gesehen, hatten einen guten letzten Tag. Ihr seid dann heimgereist. Wie ging's weiter? Was geht bei dir?
Wir sind danach eben den Tag, wo du bist, glaube ich, mittags abgehauen oder so, da hatten wir, glaube ich, 3-4 Trails schon gefahren, ne?
Ja.
Und wir hatten an dem Tag noch richtig Gas gegeben und sind am Ende, glaube ich, 11 Trails gefahren.
Und, wow, das ist viel,
Alter,
Mann.
Falter. Am letzten Trail konnte ich wirklich meine Hände nicht mehr halten. Wir haben das halt irgendwie so getimed, dass wir halt möglichst wenig Shuttle-Zeiten hatten und dafür möglichst viel Trails gefahren sind. Und das war richtig geil. Also wir sind dann auch nochmal von ganz oben von der NATO-Base runtergefahren, beziehungsweise überall vom Dean-Restaurant. Und das hat mal wieder richtig Spaß gemacht, einfach mal da im Finale ein bisschen Trails zu ballern.
Richtig cool. Genau.
Für mich ging es allerdings dann nach Hause und für dich ging es ja weiter in die Sonne. Wie bist du durchgekommen? Du hast dann zufällig jemanden getroffen, oder?
Oder
war das geplant?
Es war ja total crazy, weil eigentlich wollte ich ja zum 4Riders Bikepark und ich hatte ja auch so ein Video gemacht über hier Tipps zum Roadtrip Reisen, was man da so machen kann und wie man sich vorbereitet. Und der grobe Plan ist einfach mal komplett daran gescheitert, dass ich verplant war, weil ich einfach mich nicht schlau gemacht habe, ob die Bikeparks, die ich besuchen möchte, einfach so aufhaben und wie man sich da anmeldet und so weiter und so fort. Und ja, 4Riders Bikepark hatte nämlich hat unter der Woche zu, wenn kein Shuttle zusammenkommt, beziehungsweise in der Woche hatten sie sowieso zu, weil sie am Wochenende ein Rennen dort hatten. Mhm. Und dann musste ich irgendwie umplanen. Und der Sandro Schmid, den kenne ich nur über Instagram und so, oder kannte ich nur über Instagram. Und der ist auch auf dem Roadtrip gegangen und habe ich gesehen, dass der bei Girona ist. Das ist knapp hinter der Grenze zu Spanien, also vor Barcelona im Prinzip. Und ja. Dann habe ich gesagt, ja gut, ey, dann fahre ich jetzt zu ihm. Da war ich auch schon mal, da kann man auch ganz gut Radfahren. Dann machen wir doch einfach das. Und dann war ich bei dem 2 Tage, es war mega witzig und dann habe ich mich so langsam die ganze Küste runtergebastelt. Wir waren noch im La Poma Bikepark bei Barcelona, dann bin ich weitergefahren nach Murcia, da habe ich einen Kumpel besucht, den Pepe Tomi, dann bin ich da 2 Tage gefahren, habe den Olli Sonntag noch getroffen, der da irgendwie bei seinem Bruder abhängt, der da auch irgendwo bei bei Murcia da in der Region irgendwo wohnt. Und es war mega spontan, aber auch echt cool. Und dann habe ich mich langsam Richtung Portugal aufgemacht, habe noch einen Andi Schweiger besucht, habe noch einen Patrick Schweiger besucht und all das kann man in meinen YouTube-Videos sehen. Die Zeit war auf jeden Fall sehr cool. Und wenn ich eins sagen kann, ja, es sieht auf den Fotos immer wärmer aus, als es wirklich ist.
Ja, es sah sehr warm aus, um ehrlich zu sein.
Ja, zwischenzeitlich also. In Murcia hatten wir einen Tag, der richtig geil war. Also da, wo ich mit dem Olli Sonntag unterwegs war. Der erste Tag war richtig geil, warm, kurze Hose, T-Shirt, kein Problem. Und die ganzen anderen Tage waren tatsächlich, also gerade jetzt hier in Portugal, viel Wind, kalt, tagsüber so zwischen 10 und 15 Grad. Ich hatte schon einen Tag komplett im Regen, wo ich geschattet habe. Also ja, aber alles geil.
Ja, aber das ist doch cool. Du bist jetzt immer noch mit Sandro unterwegs, habe ich gesehen, oder?
Nein, wieder. Ich hatte mich ja getrennt wieder. Von Sandro und der hat jetzt da seine ganzen Bikeparks abgeklappert. Sandro ist so einfach, der steht auf dicke Sprünge und krasse Bikeparks. Und wir beide sind ja eher so die Trail-affinen Boys. Und der hat jetzt seine ganze Geschichte abgeklappert und ist dann mal eben nochmal 1000 Kilometer nach Portugal rübergekommen, weil er gesehen hat, ey, wo hängt eigentlich der Jasper rum? Sieht auch ganz cool aus. ja. Und ist jetzt nochmal hierher gekommen. Ich habe ja nicht mehr ganz so viel Zeit. Ich muss jetzt dann bald die Heimreise antreten, weil die nächsten Abenteuer anstehen, die nächsten Arbeiten anstehen.
Die nächsten Projekte.
Ach, das Wort wollte ich vermeiden. Genau.
Okay.
Ja.
Ja, es ist witzig. Ich kenne den Sandro auch schon ganz, ganz lange. Der ist früher mal in der Lenzerheide abgehangen.
Ja.
Weil ich glaube, der kommt aus der Gegend, beziehungsweise der hat damals auch fotografiert. Zusammen mit einem Hotelier, der dort ein Hotel betreibt. Genau, und daher kenne ich den Sandro. Und der ist echt wirklich ein super netter und super lieber Typ. Also wenn du ihn jetzt nochmal siehst heute oder morgen, dann sag ihm bitte ganz liebe Grüße von mir.
Ey, sehr gerne. Ja, richtig aus. Ich glaube, der ist auch schon wach, ist auch ein Frühaufsteher.
So, ja, sehr gut. Das ist doch. Ja, man muss da sagen, wir haben jetzt hier 8.19 Uhr und bei dir ist eine Stunde früher.
Ja, das wusste also ich nicht. Ey, ohne Scheiß, Fail der Woche. Kann ich gleich mal so raushauen. Gell? Ich fahre über die Grenze und hänge halt so den ersten Tag in Portugal ab und wundere mich schon, warum der Hund dann irgendwie relativ früh anfängt, irgendwie zu signalisieren, dass er jetzt Hunger hat fürs Abendessen. Und ich denke mir so, Alter, was ist los bei dir? Und dann habe ich mit der Easy telefoniert und ja, zack, die Bohne, habe ich festgestellt, huch, da ist ja eine Zeitverschiebung.
Ja, aber ja, dann ist doch
echt gar nicht
so gecheckt, ey. So ein Trip ist doch gut, wenn man nicht mehr auf die Uhr schaut.
Ja.
So. Ja, wow. Geil. Und jetzt machst du dich langsam auf den Weg nach Hause, oder?
Ja, also spätestens Freitag muss ich lostingeln, damit ich rechtzeitig zu Hause bin. Ich werde aber wahrscheinlich irgendwie mich ein bisschen früher auf den Weg machen, damit es nicht ganz so stressig wird, weil sonst muss ich echt irgendwie 2-3 Tage komplett durchfahren. Und ja, ich bin noch unschlüssig. Der Plan wird nach diesem Podcast gestrickt. Aber okay. Kurze Sache zu dir noch. Was passiert bei dir, als du nach Hause gekommen bist? Letzte 2 Wochen, kurze Zusammenfassung.
Genau, ich habe wieder angefangen hier zu arbeiten im Haus. Hab da viele Sachen gemacht. Und letzten Mittwoch haben wir dann uns hier mit den ganzen Jungs und den ganzen Locals getroffen, die hier die Trails gebaut haben und haben unsere offiziellen Trails freigehakt und Frühjahrsfest gemacht in Lichtenfels. Und das war ziemlich cool. Es ist auch in der Woche sind echt viele Leute zusammengekommen. Also wir waren, glaube ich, 7 oder 8 Leute und haben echt alle Trails wieder schick gemacht und so ein bisschen vom Winter ausgebessert. Und vorgestern war ich auch noch eine Runde fahren. Und das ist geil. Also es macht echt Spaß. Die Trails sind jetzt im zweiten Jahr. Also die sind letztes Jahr gebaut worden, jetzt durch den Winter durchgefahren worden und jetzt wieder ein bisschen repariert. Und so langsam, so ein Trail braucht ja immer so ein bisschen, um eingefahren zu werden. Und sehr langsam werden die richtig, richtig gut. Also es macht richtig Spaß und ist auch schön zu sehen, dass hier jetzt mehr Leute zusammenkommen, wenn es irgendeine Bike-Geschichte gibt. Weil früher war es immer so, dass man hier doch relativ alleine gefahren ist oder mal mit noch einer Person, aber jetzt nicht in der großen Gruppe. Und ich komme ja da aus dem Raum Köln oder auch Ruhrpott. Und da ist man halt immer gleich mit 15, 20 Leuten unterwegs gewesen. Ja, das war ganz schnell. Und das habe ich hier so ein bisschen vermisst und ich finde es jetzt schön, dass sich das hier auch langsam entwickelt. Und da ist eine Geschichte passiert, die ich sehr, sehr witzig fand. Und zwar bin ich hier hingekommen, da waren dann halt eben viele Leute und da war auch ein Vater mit seinem Sohn. Und der Vater kümmert sich auch hier mit um die Trails und mit um die Legalisierung der Trails. Da habe ich mich so ein bisschen mit dem Sohn unterhalten, der war, boah, ey, ich möchte jetzt nichts Falsches sagen, aber ich würde sagen, der war ein bisschen über 10, also irgendwie so um 10 rum, ja.
Ja, bei Kindern ist das noch nicht so dramatisch wie bei Erwachsenen. Wenn du jetzt einen Vater von 35 auf 50 geschätzt hättest, wäre der wahrscheinlich böse.
und dann haben wir irgendwie so, dann hat er mit meinem Hund ein bisschen rumgespielt oder hatte so erst so ein bisschen Angst vor dem und ja, wir haben halt uns halt einfach viel unterhalten so über alles Mögliche, ja, und haben dann ein bisschen zusammen die Trails gebaut und dann wurde es Zeit, dass die wieder nach Hause gehen wollten und dann meinte der Kurze zu seinem Vater, aber wir sind doch nur hier hingekommen, weil du hast doch gesagt, der Tobias Woggon kommt auch und den wollte ich kennenlernen. Und dann meint der Vater so, ja, da ist er doch. Du sprichst doch die ganze Zeit mit dem. Ach so? Aber das ist doch der Tobi. Und das fand ich so geil, wie er dann, weil die hatten halt irgendwie YouTube-Videos von mir gesehen und sonstiges Zeug und meinen Vortrag sich angeschaut. Und daher kannte der Kurze mich halt und wollte mich halt irgendwie unbedingt kennenlernen. Und ich fand es halt so schön, dass wir einfach schon, ja, 2-3 Stunden einfach nebeneinander.
Er hat es quasi am Anfang erstmal gar nicht gecheckt, oder was? Also, dass du.
Ja, bist. Also bis zum Ende hat er es halt eigentlich nicht gecheckt, bis 2 Minuten bevor sie gegangen sind.
Ah, geil.
Und das fand ich so witzig und genau, deshalb muss ich die Geschichte erzählen.
Herz aller
Liebe. Aber ja, von daher, hier ist auch sehr kalt. Es ist schönes Wetter und es ist aber sehr kalt.
Genau. Your cold as ice. Aber es wird, yes.
Ja.
Der April kommt jetzt noch, der April macht, was er will und dann ist Sommer. Habe ich bestellt für dieses Jahr.
Ja, das ist doch schön. Das ist doch gut. Ne? Wenn du dich darum gekümmert hast, dann kann ich mich ja wieder zurücklehnen.
Das ja, definitiv. Du musst dich eigentlich nicht mehr viel kümmern, so der Sommer kommt.
Ja, ja, das ist gut. Das ist gut. Ich habe noch schnell 2 Fragen an dich. Und zwar erstens, du hattest ja bei dem letzten Roadtrip, den du alleine gemacht hast, gesagt, dass auch in die Region Girona und dies und das, hattest du gesagt, dass dir das nicht so viel Spaß gemacht hat, weil du nicht so der Alleinereiser bist.
Richtig.
Jetzt bist du aber ja eigentlich doch wieder alleine losgefahren. Wie gefällt dir der jetzige Roadtrip?
Ja, ich bin ja nicht alleine.
Und was? Ja, ja. Aber es ist, gib mal einen kurzen Tipp fürs Reisen, weil du bist ja trotzdem alleine losgefahren und wusstest nicht, dass du jetzt den Sando triffst oder so. Aber du hast ja vorher schon geplant, oder?
Nee, ich wusste schon, dass ich ein paar Leute treffe. Dass ich jetzt einen Sandro treffe, mit dem länger abhänge nicht. Aber ich wusste schon, dass ich mich mit ein paar Leute treffe und hatte eine Liste an Menschen, die ich treffen wollte und denen ich auch grob vorher Bescheid gesagt habe, dass ich irgendwann mal vorbeikomme. Und von daher war ich nicht ganz so viel alleine. Und ehrlich gesagt, bin ich in den letzten 2 Jahren, glaube ich, schon ein deutliches Stückchen erwachsener geworden. Das ist echt krass. Das habe ich in diesem Roadtrip oder auf diesem Roadtrip ein bisschen reflektiert. es fällt mir doch auch
gut, dass du sagst. Mir wäre es gar nicht aufgefallen.
Danke. ist mir schon noch aufgefallen, dass es einfacher fällt, einfach mal allein zu sein. Vielleicht hängt es aber auch daran, dass man einfach in einem etwas größeren Fahrzeug wie diesem, was ich jetzt habe, deutlich wohnlicher sich zu Hause fühlt und nicht so abhängig von Wetter und Temperaturen draußen ist. Also die gesamte Roadtrip-Situation ist deutlich angenehmer als vor 2 Jahren. Und ja, genau. Ja, Punkt, Ende, aus. Okay. Also ich habe einfach ein paar Leute getroffen, die cool sind, und die Zwischenzeiten alleine habe ich immer genossen. Zudem arbeite ich viel mehr als auf dem letzten Trip. Also E-Mails, YouTube-Videos, Podcasts, keine Ahnung, der ganze Gedöns. Und daher ist das jetzt mehr so ein Work and Travel, würde ich sagen.
Ja. Mhm. Okay. Nachdem du deinen Fail der Woche ja schon erzählt hast, wobei ich eigentlich gedacht habe, dass dein Fail der Woche ist, dass du keinen Sprit bekommst.
Ich habe so viele Fails.
Interessiert mich natürlich auch dein Lucky Shot.
Lucky Shot, ja, das ist eine berechtigte Frage. Ich würde, glaube ich, fast sagen, die Wasserstation gestern nach dem Dieselskandal. Wir haben tatsächlich an so einem Brunnen mitten in der Stadt, hatte der Sandrus passende gewisse Gewinde dabei, um da Wasser abzuzapfen, und der Schlauch hat gerade so bis zum Bordstein gereicht. Also er war wirklich gespannt. Der war wirklich zum Bersten gespannt, dieser Schlauch zum Loch. Und das war der Lucky Shot, dass wir jetzt aufgetankten Sprit haben und aufgetanktes Wasser haben und ein neuer sonniger Tag auf uns wartet, ist, glaube ich, der Lucky Shot.
Okay, ja, sehr gut. Sehr gut. Ja, ja, bei mir ist auf jeden Fall der Fail der Woche, da muss ich dir vielleicht in 2 Wochen nochmal drüber berichten. Also es ist ja ein großer Fail, hat stattgefunden, aber ich kann leider noch nicht so richtig viel drüber reden. Aber nächstes Mal kommt's. Aber es hat auf alle Fälle alle anderen Fails überschattet. Von daher ist das definitiv, muss man noch ein bisschen drauf warten, aber ich hoffe, dass ich dann mit einem positiven Ausgang berichten kann.
Oh wow.
Schauen wir mal.
Okay. Es bleibt spannend. Ihr müsst dranbleiben.
Ja, es bleibt spannend, ey. Und der Lucky Shot ist tatsächlich, dass ich habe ja erzählt, ich muss hier, ein Kollege von mir zieht aus der Wohnung hier bei, da wo ich wohne, aus. Ich muss die neu vermieten. Und hatte die ausgeschrieben. Das erste Mal, dass ich eine Wohnung ausgeschrieben hatte, weil bis jetzt haben einfach immer Freunde von mir da gewohnt. Aber die sind immer hier ausgezogen und immer mit ihren Freundinnen zusammen. Von daher brauchte ich da wie Neues. Hab eine Ausschreibung gemacht, hab 5 nette Leute kennengelernt, die da Bock hatten reinzuziehen oder mit denen ich mich hier getroffen habe. Und jetzt habe ich nicht nur die Wohnung vermietet, sondern quasi die halbfertige im anderen Haus auch, weil ich den einen hiervon quasi abhalten konnte. Der war nämlich so ein bisschen in unserem Alter schon. Und dann ist es ja gut, wenn man nicht nur in einem Raum wohnt. Und dann konnte ich ihn tatsächlich mit meinen geschickten Verhandlungsskills von hier halten und ihm quasi eine andere Wohnung vermieten. Genau. Also ich sag mal so, der Weg zum Immobilienmogul ist geebnet.
Ja, geil.
Ja, hoffentlich auch.
Altersvorsorge safe bei dir.
Ja, geht so. Jetzt muss ich halt erstmal die Wohnung vernünftig fertig machen, bis der einzieht. Jetzt, da steigt der Druck. Steigt der Druck.
Schaffst du. Aber geil.
Da ich da ja alles selber mache, kann ich also auch kein Beine machen, außer mir selber.
Mhm. Aber davon hast du ja 2.
Ja, aber wenn es nachher nicht funktioniert, dann kann ich sagen, dann kann ich es halt auch auf keinen schieben, weißt du?
Ja, auch wieder wahr. Also traurig, aber
wahr. Bin ich klar selber schuld. Ja, von daher, aber das war auf alle Fälle Lucky Shot, quasi zwei Wohnungen mit einer Anzeige vermietet.
Sehr geil, sehr, sehr geil. Sollten wir ins Thema starten?
Ja, jetzt.
Tuning.
Genau.
Tipp Nummer 1. Tobi, fährst du mit Kaschkor oder Prokor oder irgendwas anderem?
Genau, ich fahre mit Prokor. Und zwar aber nicht vorne und hinten, sondern nur hinten.
Wegen Tire Burping in den Kurven.
Ja, und wegen Durchschlägen und Platten. Man muss vielleicht kurz erklären, was Prokor ist. Prokor ist ein System von Schwalbe, was quasi nochmal einen Inner Tube hat. Also du fährst tubeless, hast aber im Reifen drin, beziehungsweise auf der Felge nochmal eine zweite Luftkammer, die mit 4 bis 5 Bar gefüllt ist. Und das hat mehrere Vorteile. Einmal drückt es halt den Reifen an die Seiten, damit du quasi dieses Tire Burping, was du angesprochen hast, nicht hast. Also wenn du halt hart in die Kurve gehst, dass es dir nicht den Reifen von der Felge zieht. Und zum anderen hast du einen sehr guten Durchschlagschutz, was die Felgen schont. Also weil du halt, wenn du durchschlägst, schlägst du halt auf diesen Inner Tube mit 5 Bar oder 4 Bar und nicht direkt auf die Felgenflanken. Genau, und das fahre ich eigentlich ja, fast in jedem Rad.
Geil.
Bei mir. Wie ist es bei dir?
Nee, ich fahre nur noch Tubeless tatsächlich. Ich hatte zu Rennfahrerzeiten immer viel auf Procore gesetzt, habe dann aber festgestellt, dass es manchmal schon auch zu hart der Innenkern sein kann, dass man auf Wurzeln so ein bisschen einen zu schnellen Rebound hat, also dass quasi das Rad von der Wurzel wieder wegspringt, dadurch, dass der Innenkern so hart ist. Ich war im Moment nur tubeless, ganz normal, mit einer etwas stärkeren Supergravity-Karkasse und habe damit eigentlich echt ganz gutes Feeling, ganz gute Erfolge und dadurch, dass ich ja so ein kleiner Lauch bin, auch relativ wenig Probleme.
Ja, bei dir drücken mal 20 Kilo weniger wie bei mir von oben nach unten, ne?
Ja.
Genau.
Ich habe übrigens einen neuen Werbeslogan, Neuen Werbeslogan ist mir gerade eingefallen. Der heißt, konsumiert mehr Lauch.
Das wird dann das neue YouTube-Video von dir oder die neue YouTube-Video-Werbung.
Ja, genau.
Jetzt weg vom Militär-Dude hin zum...
Genau. Konsumiert mehr Lauch, ja.
Ist gut. Nee, genau, also man muss jetzt nicht unbedingt Procore fahren. Es gibt halt auch so Cashcore-Systeme. Das ist quasi dann wie so ein Schaumstoffring, den man innen reinlegt. Ich finde das immer total sinnvoll, sowas zu haben. Aber natürlich fahre ich Procore durch Schwalbe und ich finde auch, durch Procore fährt sich der Reifen aber auch anders. Und ich mag das ziemlich gerne, weil du natürlich dann eine kleinere Luftkammer im Reifen hast, weil ja ein Teil der Luftkammer auch ausgefüllt ist durch dieses durch diesen Innertube. Und da verhält sich der Reifen halt anders, wie du auch schon gesagt hast. Und ich mag das aber ganz gerne. Also, aber grundsätzlich, so Systeme kann ich auf alle Fälle empfehlen und ja, das spart auf alle Fälle, hier und da mal einen Platten zu wechseln.
Ja, definitiv. Und die Felge wird auch geschont. Also die Felge lebt länger. Ist ja auch immer ein ganz guter Punkt.
Felgen ist für mich tatsächlich so das nächste Thema. Ich weiß, ich bin da natürlich befangen, weil ich von Beast Components gesponsert bin. Trotzdem muss ich sagen, Carbonlaufräder, klar, kosten ein bisschen was. Aber das ist schon mega, mega geil. Also ich bin halt auf Carbon umgestiegen und davor habe ich eigentlich, ich will jetzt nicht sagen im Monatstakt, aber schon relativ häufig diese Felgen zerstört. Mhm. Dass du eine 8 drin hattest, das war noch das kleinste Problem, meistens tatsächlich wirklich Felgenflanken eingedrückt. Mhm. Und dann bin ich halt jetzt wirklich ewig lang die Beast-Laufräder gefahren und hatte überhaupt gar keine Probleme mehr. Also ich habe einen gebrauchten Laufradsatz von denen bekommen, der irgendwie schon bei Magazinen war, bin den dann anderthalb Jahre durchgefahren, ohne irgendwas daran zu machen und habe den jetzt noch meinem Kollegen gegeben und der fährt den jetzt auch schon wieder seit anderthalb Jahren durch, ohne irgendwie irgendwas daran zu machen. Und die halten einfach so unglaublich. Und jetzt habe ich halt gedacht, ja gut, dann, ich bin natürlich auch irgendwie, ich habe jetzt vielleicht einen anderen Fahrstil, fahre vielleicht ein bisschen geschmeidiger, bin dann jetzt mein E-Bike, weil wir so schnell keine Carbon-Laufräder fertig hatten, bin ich da einfach die ganz normalen Alu-Laufräder gefahren, die da drauf sind. Und es hat genau einen halben Tag gedauert, dass ich halt wirklich richtig fette, eingedellte Felgen hatte. So, wo gerade noch der Reifen drin hält, weißt du? Also so richtig schön Felgenflanke runtergedrückt. Und da habe ich wieder gemerkt, nee, es ist einfach wirklich das Geld wert. Es geht gar nicht darum, dass die jetzt leichter sind, sondern dass die einfach unglaublich haltbar sind. Und dass ich noch kein Problem damit hatte über die Jahre, die ich die jetzt fahre. Also es ist wirklich hammergut.
Ich kann, das ist tatsächlich traurigerweise, muss ich das bei mir auch sagen, dass Carbon nachhaltiger ist. Ich bin vorher echt lange Newman-Laufräder gefahren, die SL30, und das ist in meinen Augen eine der besten Aluminiumfelgen, die es, glaube ich, derzeit so gibt. Die ist super stabil, ist super leicht und echt eine richtig gute Alufelge. Die bin ich immer sehr zufrieden gefahren und dann habe ich zu E13 gewechselt, zu meinem neuen Hauptsponsor der Zubehörteile am Fahrrad und fahre seitdem Carbon-Laufräder und war da so ein bisschen skeptisch drüber, weil man ja doch auch ab und zu mal gehört hat, dass man da was kaputt macht. Und ich habe jetzt das Nomad, glaube ich, fast 2 Jahre, 1,5 Jahre, fahre ich das Nomad und das ist mein meistgefahrenstes Fahrrad im Moment. Und ich fahre da wirklich Bikepark alles mit und habe da die Carbonfelgen drin, LG1 Race und habe noch keine Felge kaputt gemacht. Die sieht aus wie Sau von dem ganzen Steinschlag, von den ganzen äußeren Kratzern und Pipapo, aber tatsächlich nichts kaputt. Aber ja. Ich glaube, ich bin bei Laufrädern auch echt nicht so der... nicht so der Vergleichswert mit meinen 75 Kilo. Also von daher darf ich mich da nicht so weit aus dem Fenster lehnen, dass wenn die Felgen bei mir halten, dass sie auch bei anderen halten.
Ja. Nee, aber es ist, aber ja, wie gesagt, es also ist auch meine Erfahrung. Wenn man ein bisschen Geld da vielleicht noch ins Rad reinstecken möchte, würde ich tatsächlich da zu tendieren, bevor man jetzt irgendwie nochmal ein neues Fahrwerk-Update macht oder so, vielleicht mal in Carbon-Laufräder, gute Carbon-Laufräder investieren. Es lohnt sich, es ist halt, man hat auf alle Fälle langfristig Spaß damit.
Ja, also vor allen Dingen die Investition kann man auch nochmal überdenken, weil zum Beispiel bei E13 hast du halt Lifetime Warranty und das heißt, wenn deine Felge kaputt geht, dann schickst du die ein und kriegst eine neue. Also vom Wert her, dass du halt einfach
dann, ja, genau,
wenn du dir eine neue Alufelge kaufen musst und einspeichern lassen musst, dann legst du wieder Geld auf den Tisch, währenddessen du bei Carbonfelgen dann Lifetime Warranty nutzen kannst und
genau,
dann sparst du dir die Reparatur. Hast aber halt dafür dann eine Woche kein Fahrrad oder vielleicht zwei, weil du es einschicken musst. Naja, ist auf jeden Fall ein Ding. Was ich bei Laufrädern noch loswerden möchte bezüglich Tuning. Es gibt zwei Orte am Fahrrad, die man tunen kann. Das sind gefederte Massen und ungefederte Massen. Und Laufräder gehören definitiv zu den ungefederten Massen, genauso wie Reifen. Also Reifen, Laufräder, Bremssattel und Narben. Und das sind doch Dinge, die man deutlich spürt, wenn man sie leichter macht. Heißt, je leichter die Laufräder sind, desto agiler und schneller fühlt sich dein Fahrrad an, weil du schneller beschleunigen kannst und schneller abbremsen kannst, schneller um die Kurve bewegen kannst, weil du weniger Masse bewegen musst. Auf der anderen Seite wird wahrscheinlich auch dein Fahrwerk ein bisschen besser funktionieren, weil die ungefederte Masse nicht immer beim Ein- und Ausfedern beschleunigt und abgebremst werden muss oder weniger. Von daher, wenn ihr Gewicht sparen wollt und es bei euch in Thema Nachhaltigkeit und Stabilität ausreicht, dann empfehle ich auf jeden Fall bei den Laufrädern eher aufs Gewicht zu schauen, als irgendwie beim Lenker oder bei Sattelstützen oder irgendwas anderes, weil Laufräder, Reifen, Kombi, vielleicht auch Bremsscheiben und Bremssattel, da merkt ihr auf jeden Fall ein leichteres Gewicht deutlich mehr als bei Sachen, die am Hauptrahmen fixiert sind.
Ja, und da ist natürlich auch wieder, umso schwerer die ungefederte Masse ist, umso größer ist auch die Plattengefahr. Mhm. Ne? Und also ich mache das tatsächlich auch, Beast bietet ja mehrere Räder an, aber ich fahre zum Beispiel nicht den Downhill-Laufradsatz, sondern ich fahre den ED30, also den Enduro-Laufradsatz, der einfach nochmal ein bisschen leichter ist und auch der hält ohne Probleme. Also da gebe ich dir recht, da ein bisschen Gewicht sparen, das macht richtig was aus, auch in der Fahrperformance des Rads. Genau.
Geil.
Was ich dieses Jahr das erste Mal probiert habe und was ich echt eigentlich ganz geil finde, sind diese Lackschutzfolien. Mhm. Hast du sowas schon mal verwendet? Da gibt es ja irgendwie verschiedene Hersteller.
Nee, habe ich nicht. Ich lass mein Fahrrad, ich bin doch gesponsert, ey. Ich schleife es über den Fußboden.
Und dann sage ich jetzt gib mir aber mal ein neues.
Genau.
Ich hab das ja schon 3 Wochen.
Ist doch schon zerkratzt, schon Kratzer drin, ey. Rahmenschutzfolie, absolut must have heutzutage. Und gibt ja mittlerweile echt viele Anbieter, aber es gibt tatsächlich ein paar, die easy to handle sind. Also ist auf jeden Fall ein guter Tipp.
Genau, also das, da gibt es aber welche, die irgendwie nochmal ein spezielleres Design haben, wo man sich bei Rädern ja nochmal so ein bisschen individualisieren kann. Und finde ich wirklich gut. Also das ist echt ganz geil. Wenn die Dinger jetzt auch wieder abgehen, So weit bin ich noch nicht, um zu wissen, ob die wieder schadfrei abgehen. Aber drauf gehen sie auf alle Fälle relativ easy und haben auch irgendwie so ein Video, also zumindest die, die ich habe, haben so ein Video dabei, wo man genau sieht, wie man das machen muss.
Also Unleashed, ich arbeite so ein bisschen mit Unleashed zusammen. Die haben, also ich habe da auch mal ein Video drüber gemacht, Inside Out, wen es interessiert, wie so eine Folie hergestellt wird. Die haben da wirklich eine Wissenschaft drauf gemacht. Also welche Folie, wie dick, welcher Kleber und so weiter, da kann man eine Wissenschaft draus machen, dass diese Folie erstens einfach drauf zu kleben ist, ohne Blasen, und zweitens auch wieder abzubekommen ist und drittens, dass sie aber hält und aber auch einen guten Schutz gegen Aufpralle und Kratzer bietet. Also von daher, das ist, man denkt immer nur Folie, aber so ein bisschen Rocket Science steckt schon drin. Und Unleashed hat tatsächlich da ganz coole Sachen in Matt, in Glossy, in Designs. Also einfach mal hier unbezahlte Werbung an dieser Stelle.
Sehr gut. Das nächste, wofür du ja ganz gerne, also wo du ja eher Bling-Bling fährst und ich eher so Standard, klebt tatsächlich unterm Schuh.
Klebt und unterm Schuh?
Das Pedal? Pedale. Genau. Ich fahre ja ganz, weil das ist ja quasi so eins der ersten Sachen, wenn man ein neues Rad bekommt, muss man sich halt überlegen, okay, kaufe ich mir jetzt neue Pedalen, weil Räder werden ja immer ohne Pedalen verwendet und möchte man jetzt seine alten Pedalen irgendwie noch an das neue Rad schrauben? Und was nimmt man da erstens für ein System und dann was nimmt man für eine Ausführung? Weil selbst die Systeme gibt es ja in 100.000 verschiedenen Ausführungen. Ich fahre, weil es irgendwie, weil es günstig und weil es einfach ist, Time-Pedalen. Und fahre aber da wirklich die allergünstigste Pedale, die kostet, glaube ich, mit Glied irgendwie 40 Euro. Und du bewegst dich ja eher auf dem anderen Ende der Preisschere.
Ja, ich fahre bei Pedalen einfach gern teuer. Ich fahre einfach gern teuer. Ich hatte, das sind uralte Pedale, die habe ich noch aus meinen Downhill-Zeiten. Das sind die Mallet DH11 und das sind tatsächlich diese schwarz-goldenen mit Titanachse, die irgendwie 280 Euro kosten oder sowas. Sau teuer, aber die sind auch schon ein paar Jahre alt. Ja, genau. Ich habe die gesponsert bekommen. Aber tatsächlich bin ich bei dir, die günstigen Modelle bei den Pedalen reichen meist völlig aus. Ohne Scheiß. Das ist einfach was, glaube ich, wo man den 1 oder Euro sparen kann, wo man sich aber auch tatsächlich echt nochmal einen Performance-Upgrade ans Bike schrauben kann, wenn man jetzt ein Pedal hat, was irgendwie am Standard-OE-Bike dran ist, mit dem man nicht so zufrieden ist oder immer das Gefühl hat, vom Pedal zu rutschen, da auf ein Pedal zu gehen, was besser zum Schuh passt, was eine angemessene Größe für die angemessene Schuhgröße hat. So, da kann man auf jeden Fall Performance-Upgrades holen, auch bei Klicksystemen, dass man sich einfach wohlfühlt. Ganz wichtiger Faktor, finde ich.
Ja, dazu muss ich jetzt was sagen. Ich weiß nicht, ob du noch mit Crank Brothers zusammenarbeitest.
Tue ich.
Wenn ja, hör bitte kurz weg. ich möchte tatsächlich sagen, also das Pedal ist halt die eine Sache, Cleats sind halt die andere Sache. Das sind quasi die laufenden Kosten, weil so Pedal muss man ja auch unterhalten. Und ich hatte immer das Problem mit anderen Pedalen oder anderen Cleat-Systemen, dass die Cleats sich so super schnell abgenutzt haben und dann ja auch relativ teuer sind. Und deshalb habe ich dann irgendwann angefangen, mir die Time zu kaufen, weil da tatsächlich die Cleats so gut wie gar nicht verschleißen. Also da fahre ich wirklich, solange wie ich den Schuh fahre, fahre ich auch ein Cleat unten drunter. Und bei anderen Pedalen hatte ich immer so ein bisschen das Gefühl, nach 2, 3, 4 Wochen, nach 2 Monaten, musst du auf alle Fälle mal den Cleat wechseln. Ansonsten, vor allen Dingen, das muss man sagen, nicht nur vom Fahren, sondern vor allen Dingen vom viel Rumlaufen. Und ich laufe ja mit den Schuhen auch viel, schieb mein Rad wieder irgendwo hoch oder sonstiges. Oder trag mal auf irgendwelche Berge hoch. Und gerade dabei finde ich, verschleißen andere Pedalen oder andere Cleat-Systeme sehr, sehr viel schneller wie die Time.
Okay. Ich glaube, es gibt mittlerweile sogar Stahl-Cleats für Crankbrothers. Okay. Es gibt zumindest unterschiedliche Cleats, was die Winkel vom Ausklicken angeht. Und der Grund, warum sie aus Messing sind, ist tatsächlich der Grund, dass sie sich an dein Aus- und Einklickverhalten anpassen und einarbeiten.
Ja. Nee, das ist auch, glaube ich, wenn man halt einfach viel fährt, dann passt es auch. Wenn man aber viel mit den Schuhen halt auch einfach rumläuft, dann muss man halt doch mal relativ schnell wieder neue holen. Und dann kosten die ja auch schon wieder ein paar Euro.
Ich glaube tatsächlich, und also ich will mich da jetzt nicht zu weit aus dem Fenster lehnen, aber ich glaube, dass es dass ein Glied, ein Messingglied von Crankbusters nicht vom Laufen zu sehr massakriert wird, dass es dann nicht mehr funktioniert.
Okay.
Das wage ich, ich anzuzweifeln, aber wollte ich jetzt auch nicht in Frage stellen.
Siehst du, aber das war jetzt,
so,
das
rein,
war jetzt
rein physikalisch her kann ich es mir nicht so richtig vorstellen, von dem, wie das Glied aufgebaut ist.
Das wäre jetzt quasi meine Erklärung gewesen, weil vom Fahren sollten die eigentlich weniger verschleißen.
Ja, also man bewegt sich doch mehr auf dem Pedal, als man denkt, in Kurven und Fuß eindrehen, da muss man doch achten. Also fahrtechnisch, Kurve, Hüfte nach außen, dreht das Knie ein, also man bewegt sich auf einem Pedal tatsächlich mehr, als man denkt.
Ja, ja, klar. Ja. Genau, okay, also so viel mal hier.
Zum Pedal, ich habe noch einen Punkt, den wir bei Folie noch quasi in die gleiche Kategorie stecken können, ist ein Mudguard. Tatsächlich, total lustiges Phänomen. Ich war hier in Portugal einen Tag, wollte shutteln, an dem Tag hat es geregnet. Nicht weiter tragisch, weil ich habe ja einen Mudguard dran, aber die Mitfahrer im Shuttle, drei Iren, die haben Leihbikes gehabt und die hatten keine Mudguards dran und für die war es tatsächlich relativ schwer noch zu sehen, weil der meiste Dreck tatsächlich vom Vorderrad hochkommt und da ist so ein kleiner Kunststofffender doch tatsächlich Gold wert und den kann man eigentlich immer im Rad haben. Mittlerweile ist die Optik auch etabliert, also da braucht man sich nicht mehr für schämen, wenn man am Vorderrad einen Mudguard hat, ist aber tatsächlich Gold wert, wenn mal eine Pfütze kommt oder wenn mal Regen kommt oder ja und so weiter und so fort.
Ja, ja, aber das ist ja geil, dass es halt mittlerweile in vernünftiger Optik gibt. Ich weiß noch vor, weiß nicht, 15 Jahren oder so, da sind wir im Ruhrpott mit Jörg Heid und so immer rumgefahren und die haben einfach mal Flaschen aufgeschnitten, Plastikflaschen, und haben die da drunter gemacht. Ja. Das sah ein bisschen beschissen aus, hat aber genauso gut funktioniert.
Ja, ey, und am Ende des Tages kommt es ja eigentlich auch auf die Funktion an, gerade bei so einem actiongeladenen Sport wie Mountainbiken, oder?
Ja, ja. Ja, wobei so ein bisschen okay dabei ausschauen ist auch okay.
Ja.
Also, genau. Dann gibt es ein Thema, was du auf alle Fälle immer wieder reinbringst, und zwar Bremshebel.
Ja, Bremshebel ist, ich glaube, da haben wir das nicht in der Folge der Ergonomie schon auseinandergenommen auch.
Ergonomie und sogar Folge im Winter.
Ja, also einfach mal auf die Folge klicken, bevor wir das Fass jetzt nochmal aufmachen, oder?
Auf alle Fälle, genau. Man kann halt, man muss nicht mit dem leben, was dran ist. Man kann sich auch neue holen. Und was das Beste daran ist, das hört ihr in der letzten Folge von Single Trails in Single Mode.
Genau. Ich möchte noch einen Tuning-Tipp abgeben, was Fahrwerke angeht. Wenn man jetzt
Shockwiz?
Genau, Shockwiz zum Beispiel. Tobi empfiehlt Shockwiz. Wenn ihr jetzt sagt, ihr habt einen echt schlechteren Dämpfer oder nicht so gute Federgabel verbaut und ihr möchtet da upgraden. Bei der Federgabel ist das meist nicht so das Problem. Beim Dämpfer schon eher. Da müsst ihr wirklich drauf achten, welche Kennlinie, welche Kinematik hat euer Hinterbau. Und welche Setups, welche Suspension-Setups intern vom Dämpfer gibt es auf dem Markt für euer Rad zu erwerben? Im Idealfall lest ihr euch da ein, wisst, was ihr braucht, welche ID, welchen Spec ihr im Dämpfer braucht. Ob der jetzt schon eher so ein bisschen härter abgeschimmt ist, weil also ein Dämpfer innen drin hat ja so Shimstakes, also da so kleine Metallplättchen, wo das Öl durchfließen muss, und die kann man unterschiedlich stapeln, um den Ölfluss zu steuern. Und da gibt es halt Fahrräder, die mehr Progression oder mehr Dämpfung brauchen und welche, die weniger Dämpfung brauchen. Und meistens ist der gleiche Dämpfer in unterschiedlichen Fahrrädern nicht mit dem gleichen Inhalt verbaut, sondern mit unterschiedlichen Shimstakes. Und wenn ihr jetzt zum Beispiel im Aftermarkt euch einfach einen neuen Dämpfer kauft und den in euer Rad steckt und sagt, naja, irgendwie ist das jetzt ein richtig geiler Dämpfer, aber der funktioniert nicht so richtig, dann kann das unter anderem daran liegen. Das heißt, bevor ihr zu einem neuen Dämpfer greift, auf jeden Fall mit Leuten sprechen, die Ahnung haben oder aber sich dem Thema selber intensiv annehmen und dann in die Raketenwissenschaft abbiegen.
Ja. Das ist aber tatsächlich sehr komplex und können dann wahrscheinlich die wenigsten da wirklich was anpassen.
Ja, aber das ist das größte Problem, weil das ist das erste Ding, was meist abgegradet wird. Also weißt du, wenn du dir ein Rad kaufst und sagst, okay, günstigere Gabel drin, ja, Schaltwerk ist mir jetzt nicht so wichtig, aber ein gutes Setup oder ein gutes Fahrwerk, und dann laufen sie zum nächsten Fahrradladen und kaufen sich einen krass teuren Fox-Dämpfer und wundern sich dann, warum der nicht funktioniert. Und davor möchte ich warnen, genau.
Ja, nee, das ist auf alle Fälle so. weil ja, dann funktioniert das Ding halt einfach nicht und du kannst selber tatsächlich nichts machen. Aber es ist halt meistens auch so, du musst es dann wirklich teuer wegschicken, um das umbauen zu lassen. Dass es sich schon lohnt, darauf zu achten, gleich mal was Vernünftiges für dein Rad passendes zu kaufen und nicht irgendwie bei eBay was zu schießen, was dann am Ende teurer wird,
ja,
wie ein neuer abgestimmter Dämpfer.
Ja, man kann schon bei eBay schießen, aber man muss halt wissen, was man braucht. ID-Code, Tuning, was drin ist. Genau.
Ja. Dann gibt es von mir noch einen letzten Tipp und zwar habe ich mir mal, ich glaube vor 2 Jahren oder so, so ein Tool für in den Steuersatz bzw. für den Gabelschaft gekauft. Das finde ich auch sehr praktisch. Also, dann hat man halt immer irgendwie ein Multitool dabei und das Gute ist immer, ich wechsle ja häufiger meine Rucksäcke mal, dann fahre ich mal wieder so ein Hipbag. Da muss man halt immer wieder das Tool von A nach B räumen und wenn man das Multitool und so die wichtigsten Teile einfach oben in der Gabel drin hat, dann hat man es immer dabei und gerade dann, wenn man es braucht, ist es da. Das finde ich tatsächlich sehr sinnvoll.
Ja. Es gibt da jetzt sogar noch so Salamis für Lenkerenden. Also die Teile, die man in die Reifen steckt. Wenn man mal Tubeless fährt und ein Loch hat, dann gibt es jetzt mittlerweile Dinge, die man sich in die Lenkerenden stecken kann, dass man die Salami immer mit dabei hat. Das finde ich auch super praktisch. Mhm. Super Tuning-Gadget.
Auf alle Fälle.
Ja.
Genau. Ja, das würde ich sagen, das waren die die total tollen Tuning-Tipps.
Die total tollen Technik-Tipps. Heute Tuning.
Genau. Und genau, ja.
Sollen wir die Folge wieder so nennen? Total tolle Techniktipps? Tuning?
Total tolle Tuning-Tipps.
Okay, weil ich habe gedacht, das wäre jetzt so eine neue Rubrik, die wir quasi hätten. Total tolle Techniktipps. Das letzte Mal war es Ergonomie. Jetzt haben wir Tuning. Ja.
Genau. Nenn es doch, wie du willst,
Kollege. Ich wollte gerade sagen, ich darf es ja eh machen. Also dadurch, egal, dass ich das hochlade.
Und dann, dann machst du da rein, was du willst. Ja.
Super, 45 Minuten sind rum, leider.
In diesem Sinne, du hast nächste Woche eine Folge und da bin ich sehr gespannt, wer das ist. Du verrätst mir das ja immer nicht.
Ja.
Und aber, dann hören wir uns Wochen wieder.
Wenn man so ein bisschen drauf guckt, was ich gerade mache und wo ich unterwegs bin, kann man sich vielleicht denken. Just saying, dann wird es vielleicht keine Überraschung.
Und dann hören wir uns in 2 Wochen wieder, dann wirst du wo sein?
Zu Hause? Nee, stimmt gar nicht. Doch in 2 Wochen bin ich, glaube ich, noch zu Hause. Oder schon in Frankreich. Das weiß ich nicht. Ich fahre nämlich noch zu Santa Cruz und dann zum Weltcup nach Lourdes und dann fliege ich nach Salzburg zum Kommentieren. Also es wird spannend.
Sehr gut. Ich bin dann vielleicht in Italien oder zu Hause. Mal schauen, das ist noch nicht ganz klar.
Italien klingt verlockender, finde ich, als zu Hause. Da war es ja jetzt lang genug. 2 Wochen.
Ja, richtig. Ich wäre auch lieber in Italien, um ehrlich zu sein. Also von daher drückt mir die Daumen, dass das funktioniert. Und dann hören wir uns da wieder in alter Frische. Und in diesem Sinne, vielen Dank und eine gute Zeit.
Vielen Dank fürs Zuhören. Stay tuned. Tschüss.
Tschüss.